Tag, da Jesus zu mir Friede sagte. Sei Friede, hab Frieden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und genau das ist es 2014. Der Friede Gottes möge uns regieren das ganze Jahr über. Mein Thema heute ist, Gott tut was Neues. Ich habe das ganze Wochenende mit neuen Sachen zu tun. Und also Gott tut was Neues, fange was Neues an, Gott ist gut zu dir. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, unsere Erlösung kommt, auch wieder was Neues. Wir werden erlöst und erlöster und noch erlöster. So, Gott tut was Neues, das ist mein Thema. Ich lade euch ganz herzlich ein, sich auf das Neue einzustellen. Das Neue ist immer das Beste. Das Alte ist abgehakt, das Alte ist vorbei, ist vergangen. Wir können nicht mehr das Alte zurückholen. Wir müssen uns auf das Neue einstellen. Gott tut immer was Neues. Jeden Tag ist seine Güte neu. Ich lese in Klagelieder. Eigentlich sollen Jubellieder heißen, aber irgendwie, weil der Jeremia ein weinender Prophet war und das wird ihm zugeschrieben, dieses Buch Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22 bis 26. Und da heißt es, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Die Güte des Herrn und so weiter, dass wir immer noch am Leben sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, alle Jahre wieder. Also die Güte des Herrn ist alle Morgen neu, jedes Jahr neu. Dann geht der Prophet weiter, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele darum, ich will auf ihn hoffen und ihm vertrauen, ihm glauben und mit ihm gehen. So, das ist, was wir machen möchten heute. Wir möchten auf die Güte des Herrn uns total werfen und sagen, Herr, dir vertraue ich jeden Tag des kommenden Jahres. Es gibt Dinge, die kann uns niemand abnehmen, die kannst du auch nicht delegieren, das kann auch niemand für dich was tun, das müssen wir selber tun. Ich will dir vertrauen. Niemand kann das Gottvertrauen dir abnehmen. Also ich vertraue für dich, für Gott. Ich kann höchstens für dich ein bisschen mitbeten, aber das nützt auch nicht viel. Wenn du nicht betest, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht hoffst, wenn du nicht vertraust, dann weiß ich nicht, denn das kann, ohne dich läuft nichts. Und ich möchte auch hier das Neue, was Gott anfängt, ist, dass du mitarbeiten musst bei Gott. Weiter lese ich hier, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Das ist, was der Jeremia einfach weitergesagt hat. Einfach vertrauen. Auch hier, Gott ist freundlich, aber man muss selbst ihm vertrauen. Selbst auf ihn harren. Selbst nach ihm fragen, selbst ihn suchen, selbst sich für ihn interessieren. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein. Ich muss geduldig sein. Und jeder Einzelne muss warten, bis die Stunde Gottes gekommen ist. Das köstliche Ding ist etwas ganz Persönliches. Das kann mir auch wieder niemand abnehmen. Das ist etwas ganz Privates. Ich muss warten. Nochmals warten. Wenn ich so vorbeifahre, manchmal, wenn ich die Leute an der alten Stelle sehe, die warten auf den Bus, auf die U-Bahn oder auf sonst was, die müssen warten, bis es kommt, bis es Zeit ist, bis, ja, auf Minute exakt. Geduld ist etwas rein Privates, nichts Öffentliches. Das sieht man nicht, wie ein Mensch geduldig ist. Gott tut für uns etwas, für jeden Einzelnen etwas, aber ich muss es erwarten. Erwarten. Jesus hat zwar die ganze Menschheit erlöst, errettet oder freigekauft, je nachdem, wie wir das sehen. Er hat es vollbracht, er hat Frieden gebracht, aber jetzt muss jeder individuell persönlich annehmen, das, was Jesus getan hat. Jetzt muss jeder Einzelne herausgelöst werden. Das Grundstück ist gekauft, der Boden ist gekauft, die Welt ist erlöst. Aber jetzt muss jeder Einzelne aus dieser Welt herausgeholt werden. Jeder Einzelne muss sich bekehren. Jeder Einzelne muss für sich selbst entscheiden. Will ich nicht. Jeder Einzelne muss sich selbst Gott hingeben. Gott tut was Neues. Aber ohne mich wird nichts passieren. Ich muss mitarbeiten. Jetzt kommt es auf meinen Beitrag an, was ich tue. Wie viel ich mich einbringe. Von nichts kommt nichts. Also ich muss meinen Teil tun. Und dann die Verantwortung für mich selber übernehmen. Ich will erlöst werden. Ich will aus diesem Schlamassel hier rauskommen. Ich möchte nicht da drin untergehen. Jesus und der Heilige Geist gaben uns die Grundvoraussetzungen. Er gab uns dieses Honau, dass wir wissen, wie man macht, wie man das anstellt. Und jetzt muss ich mitarbeiten. Du hast das Wissen, die Fähigkeiten, die Talente, die Gaben, die Erkenntnis, die Offenbarung, das Know-how. Und jetzt musst du deinen Teil tun. anwenden. Und wieder ein Ganzes zu werden. Er hat uns erlöst und jetzt muss sie versetzt werden von hier ins Reich Gottes. Immer wieder übertragen, versetzt zu werden von der Küche im Speisesaal, ins Wohnzimmer. Ich muss übertragen werden. Und dieses Übertragen ist mein Geschäft. Gott gibt es und ich muss mitarbeiten. Es kommt auf jeden Einzelnen an und das ist auch in diesem Jahr 2014. Ich will einfach euch Mut machen, das kommt auf dich und mich an, nicht auf die alle anderen. Du musst die anderen vergessen, die anderen interessieren dich nicht, die anderen gehen dich gar nichts an. Es geht du und dein Haus, verstehst du? Jeder Einzelne ist gefordert. So, nun so funktioniert die Gemeinschaft, wo, wenn sich jeder einbringt. Wenn jeder nicht wartet, bis da jemand befiehlt und sagt, mach das, mach das, mach das, mach das. Das muss aus dem Herzen herauskommen und ich bin dabei. Ein jeder habe etwas, heißt es mal in der Bibel. Jeder habe etwas. Du solltest also lernen, etwas zu haben, wenn du in Gottesdienst gehst, wenn du lebst, wenn du dein Leben gestaltest. Was hast du? Überleg einmal, was hast du in deinen Händen? Und Gott benutzt das, was du in deinen Händen hast. 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Also, es geht alles von Gott aus, aber jeder ist einzeln, individuell verantwortlich, was mit ihm passiert und was durch ihn passiert. Es ist ganz wichtig, was durch uns passiert. Wir sind der verlängerte Arm Gottes. Und da lese ich weiter, 1. Korinther 12. Und da heißt es, und es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist nur ein Gott, der das alles wirkt in allem. Es ist ein Gott, es geht alles vom Haupt ab und dann delegiert sich das. Verteilt sich das. Und da heißt es weiter, in einem jeden wird es offenbar zum allgemeinen Nutzen, was der Geist einem gibt und schenkt, alles zum allgemeinen Nutzen. Nicht für mich, was habe ich davon, wenn ich diene. Ich habe nichts eigentlich, zuerst einmal gebe ich, aber dann habe ich so ein Feedback, es kommt zurück. So, wenn ich Gott diene dann und das Wort Gottes richtig predige und verkündige, dann habe ich so ein starkes Feedback. Ich werde gesegnet, Leute rufen mich an und bedanken sich. Und selbst wenn sie das nicht tun, bei Gott im Himmel eines Tages werde ich ein Feedback haben. In jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden. Nicht alle haben das Gleiche, Leute. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle Sünder, begnadigt, haben Vergebung der Sünden, aber wir haben verschiedene Talente und Gaben. Wir sind ganz, jeder ist anders geartet. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen wird der Glaube gegeben, nach demselben Geist. Einem anderen wird die Gabe gegeben, gesund zu machen. Nicht alle können gesund machen. Da gibt es keine Kranke. Da muss ein paar Kranke geben, die gesund gemacht werden sollen. Jesus, oder es müssen welche sein, die eine Erkenntnis weitergeben, die belehrt werden wollen, die was lernen wollen, die weiterkommen möchten. So, aber alles geschieht durch den einen und denselben Geist. Gott tut was Neues. Und Gott will, dass wir seine Mitarbeiter werden, dass Gott durch uns wirkt und durch uns fließt und durch uns sich offenbart. Ich lese weiter. Einem anderen wird gegeben, die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Stell dir mal vor, wir alle wären Propheten. Da bekehren wir uns gegenseitig und verbessern uns gegenseitig. Und was weiß ich, was wir lesen, die Leviten einander vor. So spricht der Herr und machen einander Angst womöglich. Das kann alles passieren. Aber dem einen wird das gegeben und dann müssen die anderen prüfen, ist das okay so? Ist das in Ordnung? Ist es Gottes Wille so? So, dem einen wird gegeben, also die Gabe der Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Und dem anderen wird die Gabe gegeben, die Zungensprache auszulegen. Was hat er jetzt gesagt? Was hat er jetzt gesagt? Es geht nicht nur darum, dass wir uns nur gegenseitig da unterhalten und was belullen und was vorsingen und vormachen. Nein, da sollte auch was Produktives dabei rauskommen. Gott gibt zum Nutzen der Allgemeinheit. Also das Neue ist, dass Gott alle gebraucht und jeden auf seine Art, wie er das gebaut ist, wie er motiviert ist, wie er sich Gott hingibt und so weiter. Gott ist es, der das alles tut. Sein Geist ist es. Und das ist das Neue. Gott benutzt jetzt jeden Einzelnen. Früher haben nur ein paar Könige den Heiligen Geist gehabt oder ein paar Propheten oder ein paar Priester. Heute ist der Heilige Geist auf alle 120 ausgegossen gewesen damals. So jeder hat etwas bekommen und jeder hat ein Stück von dieser zerteilten Zunge. Nicht alle haben die ganze Zunge. Die ganze Zunge ist auf die ganze Gemeinde gefallen. Das, die Feuerzungen, Pfingsten damals. Jeder hat etwas bekommen, einen Funken. Jeder hat einen Funken von Gott bekommen. So, und jetzt sollte jeder auf seine Art Gott dienen. Das ist das Neue dabei, was an Pfingsten geschah. Jeder sollte seinen Beitrag leisten, was Gott ihm gegeben hat. Und frag dich immer wieder, was habe ich? Wir haben ja Silvester gefeiert und da ist noch was übrig geblieben, sogar vom Silvester zum Neujahr, also 1. Januar. Jeder hat etwas mitgebracht und das fällt gar nicht mehr auf. Verstehst du, da muss man nicht groß einkaufen und besorgen, wenn jeder etwas mitbringt. Deshalb frag, was kann ich mitbringen ins Reich Gottes, im geistlichen Leben, in unserer Gesellschaft. Im Reich Gottes muss man aufhören, andere zu kopieren und fragen, was habe ich? Du bist ein Original. Und was hast du als Original? Gabe der Erkenntnis, Gabe der Offenbarung, Prophetie, gesund zu machen. Da musst du nicht hier wie Billis mitkommen und einfach, jetzt machen wir Heilungsgottesdienst. Jeder, der das hat, der sollte anfangen zu heilen in seiner Umgebung, wo er ist. Da, der Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Nicht erst in der weiten Ferne irgendwann, wenn mich jemand entdeckt. Und wir sollten aufhören, neidisch und eifersüchtig aufeinander zu sein. Oh, das ist meine Gabe, mein Amt. Vielleicht hat der andere noch eine bessere Gabe. Verstehst? Vielleicht kann der andere noch Gott besser dienen als ich. Wer weiß es? Und wir sollen nicht denken, Konkurrenz, dass wir einander Konkurrenz sind. Wir sind keine Konkurrenz. Es ist also Blödheit im Volk Gottes, dass man denkt, wir konkurrieren. Wir müssen versuchen, die Besten zu sein, die Schärfsten, die Geilsten. Nein, wir sind alle gleich, von einem und demselben Geist. Der eine wird Dreiviertel gebraucht, der andere wird Vierviertel gebraucht, der andere wird zwei Drittel gebraucht, der eine ein Achtel. Und jeder hat etwas bekommen. Und wir sollen aufhören zu konkurrieren, Geschwister. Im Reich Gottes gibt es keine Konkurrenz. So, und wir sollen versuchen, uns selbst zu produzieren, was ich bin, was ich habe. Erwecke die Gabe, die Gott in dir gelegt hat. Und zwar nicht erst bei der Bekehrung, die du schon von der Wiege mitgebracht hast, vom Mutterleib. Gott hat uns wunderbar zubereitet im Mutterleib. Und jeder hat ein Talent. Und wir verkümmern uns, wenn wir nicht anfangen, unsere Gaben zu fördern. Bei Gott ist jeder ein Original. Und Gott hat für jeden mehr als genug, auch wenn die Konkurrenz da ist. Ich muss niemand mobben. Dieses Mobbing ist was Furchtbares, was Teuflisches, was Dämonisches. Dass man mobbt einander. Also, guck mal, der will mir mein Amt wegnehmen, meine Aufgabe wegnehmen. Ich wäre froh, wenn jemand mein Amt wegnimmt. Dann kann ich woanders wieder predigen. Ich werde da nicht böse. Weißt du, die Welt ist so groß. Berlin hat 3 Millionen Leute oder 4 Millionen. Verstehst du, da kann man jede Ecke eine Gemeinde aufmachen. Das ist kein Problem. So, bei Gott ist jeder was Authentisches. Römer Kapitel 12, da heißt es darum, Vers 3, denn ich sage dadurch, durch die Gnade Gottes, die mir gegeben ist, sagt Paulus. Paulus hat auch nur bestimmte Gnaden gehabt. Er war nicht Allround-Mensch. Paulus war begrenzt, deshalb hat er so viele Mitarbeiter gebraucht und so viele Leute, die ihn unterstützen. Paulus wäre machtlos gewesen, wenn er nicht die Leute in seiner Umgebung gehabt hätte. Den Titus, den Timotheus, den Lukas, den Silas, den Barabbas und den Markus und was weiß ich, wie sie ganzen Brüder geheißen haben. Der hat ein ganzes Team um sich gehabt. Aber die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es ist gebührt, du weißt, wie hoch du steigen kannst und fliegen kannst und springen kannst. Du weißt es, wie hoch, wie es sich einem gebührt. Also sich so halten, also dass du dich nicht überforderst, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ihm ausgeteilt hat. Römer 12. Also jeder hat was von Gott bekommen. Der eine hat 1 Meter bekommen, der andere 2 Meter, der andere vielleicht 3 Meter. Und der andere vielleicht nur 20 Zentimeter. Das Maß des Glaubens. Wir müssen aufhören und zu sagen, ja, ich habe mehr Glauben wie der. Du hast das Maß, was in deinem Gefäß reinpasst. In deinem Gefäß passt nicht mehr rein. Ein Spatz hat nicht mehr als ein Rabe. Jetzt muss man Vögel zählen. Wird man aufgefordert. Verstehst du? Und da hat jemand gesagt, ja, da sind nur noch große Vögel in meiner Umgebung. Wo sind die kleinen Vögel geblieben? Wo sind die kleinen Vögel geblieben? Aber die kleinen Vögel sind genauso wichtig wie die großen. Und die zwitschern, die machen Musik. Die unterhalten uns. Einem jeden nach dem Maß des Glaubens. Und so eine Nachtigall, das ist kein großer Geier, die Nachtigall. Das ist ein ganz kleiner Vogel. Aber es zwitschert nachts. Und tagsüber wird sie nicht gehört, aber nachts wird sie gehört, wenn die anderen schlafen. Gott weiß, wie viel und was er dir geben oder nicht geben kann und soll. Er weiß, wie viel er dir auferlegen kann. Weißt du, wenn er dir mehr geben würde, du würdest zusammenbrechen unter Umständen. Würdest zusammenbrechen. Nicht verkraften. Aber damit wir Vers 3 hier im Römer 12 verstehen, muss man Vers 2 zuerst lesen. Das ist die Voraussetzungen. Warum, wieso Gott jedem austeilt. Und da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen lernen, zuerst mal uns testen lassen, prüfen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dann erst kannst du sagen, das ist mein Amt, das ist meine Aufgabe, das ist mein Platz. Und hier, Gott will mich gebrauchen. Und Gott hat überall in seinem Bau seine Steine. Und du bist ein lebendiger Stein im Bau Gottes, im Werk Gottes. So, jeder muss für sich selbst verändern zuerst einmal. Dann wissen, hier passe ich rein. Ich passe nicht überall. Ich bin nicht zu allem geeignet. Ich bin nicht zu allem fähig. Und wir müssen lernen, wo wir nicht fähig sind, abzugeben. Das sollen andere machen. Die können das besser. Sind stärker, schneller, geschickter. So, du kannst aus niemand was machen, was er nicht ist. Das ist mir so wichtig. Das möchte ich rüberbringen. Das ist das Neue. Gott macht Persönlichkeiten. Gott macht die Salz der Erde sind, Licht dieser Welt sind. Du kannst aus dir selber nichts machen, letztendlich. Es sei denn, es ist dir gegeben worden. Der Glaube, die Erkenntnis, die Gabe, das prophetische Reden oder ja die Geschicklichkeit. Wir haben alle verschiedenen Vorgaben von Gott bekommen und die Frage ist, nütze ich jetzt das, was Gott mir gegeben hat, was Gott mir geschenkt hat? Nütze ich das alles? Wir sind alle erlöst. Erlösung ist für alle gleich. Also da brauchen wir nicht denken, der ist mehr erlöst und der ist weniger erlöst. Wir sind alle erlöst durch die Gnade Jesu Christi. Preis dem Herrn. So, wir sind alle berufen, aber jetzt, was mache ich daraus? Was mache ich daraus? Manche begnügen sich, welch Glück ist erlöst zu sein. Wir haben gesungen, welch Glück ist erlöst. Es ist ein Glück, erlöst zu sein, aber die bleiben dann bei diesem Glück. Ich habe gewonnen, aber es reicht nicht, dass ich gewonnen habe. Ich muss auch meinen Gewinn abholen. Ich muss meinen Gewinn dann auch umsetzen. Ich muss meinen Gewinn gebrauchen. Ich habe gewonnen, das Los auf Lieblichste. Herr, danke dir, welch Glück ist erlöst zu sein. Wir singen so hingebungsvoll. Und wir sollten nicht nur bei der Erlösung bleiben, ihr Lieben. Gott will das uns noch mehr geben als die Erlösung, als den Segen. Er will uns segnen und zum Segen machen. Das ist Gottes Wille. Gott will uns zum Segen machen. Ein Segen bist du erst, wenn andere durch dich Freude bekommen, glücklich werden, stark werden. Da wirst du erst selber gesegnet. Und das ist das Neue. Wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas haben. Wenn du anfängst zu dienen, wirst du gesegnet. Die meisten möchten gesegnet werden. Herr, segne mich. Du bist gesegnet im Gottesdienst. Gesandt. Eigentlich die Gottesdienste sind dazu da, um auszusenden. Und dann musst du laufen. Dann musst du etwas tun. Ein Segen zu werden ist ganz einfach. Ein Segen zu werden ist ganz einfach. Tu das, was Gott dir gegeben hat. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Einfach gib an andere weiter, was Gott dir gegeben hat. Du musst also nicht kompliziert dich anstellen. Herr, ich brauche jetzt eine Offenbarung. Nein, dir ist vielleicht die Offenbarung gar nicht gegeben. Dir ist vielleicht ein Wort der Erkenntnis gegeben. Vielleicht ein Bibelwort groß geworden. Gib das Bibelwort, das dir groß geworden ist, dem Nächsten, der um die Ecke kommt. So mache ich das immer. Was ich gerade lese, was mir groß geworden ist, was mich angesprochen hat, das werfe ich den anderen zu. Und sage, du, da ist was drin. Ich habe heute so ein tolles Wort gelesen. Ich bin so gesegnet worden. Und dann sagte er, aber das ist genau das, was ich heute brauche. Und ich sage, Halleluja, Amen. Dann habe ich es losgegeben. Jetzt kriege ich von Gott was Neues. Du kriegst erst Nachschub, wenn du das weitergegeben hast. Gott dient dir und er dient uns individuell. Und jetzt müssen wir das wieder individuell wieder weitergeben. Rausfinden, wem kann ich dieses Wort weiterverkaufen, anbieten oder hintragen. Zum Beispiel, Gott hat dich lieb. Das ist doch was Wunderbares. Jetzt sag doch irgendjemand anderem, dass Gott ihn jetzt lieb hat. Verstehst du? Und du wirst erstaunt sein, das hat mir noch niemand gesagt, dass Gott mich lieb hat. Sag doch irgendjemand, du hör mal, Gott hat dich lieb. Auch wenn er noch so böse ist, bringt die Liebe Gottes. Gott versteht dich, Gott kümmert sich um dich, Gott hat Geduld mit dir. Sag ihm, Gott wird dir helfen, glaub mir das. Wenn du jemand ermutigst, und wir haben also auch die Gabe der Ermutigung. Das ist gar nicht so schlimm. Du musst nur jemand ermutigen. Fang an, da wo du stehst. Warte nicht, bis irgendjemand dich auffordert. Wer hat heute ein Wort der Ermutigung? Nein, da wo du stehst, ermutige Menschen. Schreib ein paar Zeilen, ein Briefchen, einen Anruf, eine Mail oder was auch immer ist. im Facebook irgendwo irgendjemand ermutigen, da siehst du, jemand jammert und klagt und sagt, ich weiß gar nicht und so weiter. Schreib ein Wort der Ermutigung. Du kannst andere daran teilhaben lassen, was Gott an dir getan hat. Einfach sagen, mach, vertraue Gott, Gott ist gut. Selbst wenn du das nicht glaubst. Geschwister, wir müssen über unseren Schatten springen, auch wenn wir nicht fassen können, Gott wird dich heilen. Und gerade wenn du krank bist, sag jemand anders, dass Gott ihn heilt. Und dann wirst du selbst so ein Feedback bekommen und Gott wird dich heilen. Als Hiob anfing für seine Freunde zu beten, wurde er gesegnet. Wurde sein Schicksal gewendet. Das, was Gott in dir hineingelegt hat, gib's weiter. Gottes Wege sind immer neue Wege und deshalb lass dich überraschen. Seitdem ich Christ bin, ich bin in einem Überraschungsclub des Heiligen Geistes. Wird immer ständig überrascht. Gott gibt was Neues, was Feines. So, und ich gebe seine Tat, was er an mir getan hat. Denke, das kann er auch für ihn tun. Denn alle Menschen sind ziemlich gleich. Nur vielleicht 1%, was wir uns voneinander unterscheiden. Aber sonst sind alle Menschen gleich. Alle Menschen sind gleich. Deshalb, das, was mir passt, passt auch dem anderen irgendwo. So, Gott überrascht uns mit was Neuem, mit Veränderungen. Erneuert euer Sinn, Römer 12, Vers 2. Verändert euch täglich. Und wenn du dich veränderst, veränderst du auch deine Umgebung automatisch. Verbesserst dich. Gott bearbeitet dich ständig, macht was Neues in deinem Leben. Unsere Geschichte wird jeden Tag neu umgeschrieben. Deshalb, wenn es gestern so war, ist es heute wieder anders. Also du musst es lernen, jeden Tag auf was Neues dich einzustellen. Wenn du mit Kind, als Kind Gottes bist und was im Glauben lebst, im Heiligen Geist lebst, da wird dir jemand, da gibt es eine ständige Überraschung. Dann sagst du, ich bin nicht mehr der Alte, was ich gestern war und vorgestern. Bei mir stimmt. Und dann sagt er ja, aber dann kommen manche Leute und sagen, du bist ein Lügner. Gestern hast du es so gesagt und heute sagst du es so. Gewiss, gestern war meine Erkenntnis so und heute ist meine Erkenntnis ganz anders. Ich bin wieder ein bisschen größer geworden, ich kann überschauen. Vorher habe ich nicht überblickt. Vorher war ich vielleicht in meinem Loch, als ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich Depression gehabt. Vielleicht war ich krank. Vielleicht ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Aber jetzt, ich überschaue, aha, puh, ich sehe jetzt das Ende sogar. Und deshalb, du bist nicht ein Lügner. Deshalb sagen viele Menschen, ja, ihr Christ nie lügt. Ihr erzählt Sachen, gestern habt ihr so gesagt und heute sagt ihr es so. Gestern habt ihr geweint. Jesus ist gekreuzigt und heute jubiliert er und sagt, Jesus lebt, Halleluja. Und dann noch eine Stufe weiter, ein paar Tage später am Pfingsten, da redet er sogar noch in neuen Sprachen. Und jubelt und predigt, diesen Jesus hat Gott auferweckt und geht in die Mission. Unmöglich. Zuerst habt ihr euch verkrochen und jetzt kriegt ihr wieder aus den Löchern raus. Und das ist mit Gott leben. Mit Gott, du weißt gar nicht, was der nächste Tag ist, was der nächste Augenblick ist, was im nächsten Moment passiert. Das ist, Gott tut was Neues. Du weißt nicht, was im nächsten Moment passiert. Jetzt heulst noch, jetzt denkst du, jetzt wirst du alles beerdigen, du willst sterben, du willst nicht mehr weitermachen wie der Elia. Plötzlich steht der Engel Gottes zu dir und plötzlich marschiert der Mann, segnet links und rechts, was ihm in den Weg kommt, salbt und setzt Könige ein, Propheten ein. Und zuerst will er sterben. Und meistens ist es so, wenn Gott arbeitet, man will meistens vorher sterben. Sagt der Teufel, sag doch deinem Gott ab, ist halt kein Wert. Und dann kriegst du eine Berührung Gottes, das ist so, also, kriegst du so Power im Hintern und dann schießt du hoch wie eine Rakete. Sag, lieber Gott. Und dann sagst du, was ist mit dem los? Gestern wollte er sterben noch. Gestern hat er Depressionen gehabt. Gestern hat er sich in der Höhle verkrochen. Gestern wollte er nicht mehr weitermachen. Und jetzt rennt er. Du wirst Kinder Gottes nicht verstehen, weil sie ein übernatürliches Leben leben. Du wirst sie nicht verstehen. Unsere Geschichte wird jedes Mal neu, ständig, neu verändert, neu geschrieben. Also deshalb schreiben Christen keine Biografie. Die können keine Biografie schreiben, weil immer jeden Tag was Neues. Deine Güte ist alle Tage neu. Gestern war es wunderbar, aber heute ist wieder anders. Ganz anders, von einer ganz anderen Seite. Du musst ständig umdenken. Deshalb, unser Denken wird täglich erneuert. Als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Jetzt denke ich wie ein Erwachsener. Es passieren immer wieder neue Dinge. Neue Ereignisse kommen mir in den Weg, plötzlich eine neue Herausforderung. Und meistens, wenn Gott uns begegnet, passiert das alles plötzlich. Gar nicht vorbereitet. Gar nicht damit gerechnet. Das Leben mit Gott ist so aufregend. Wir müssen also täglich uns neu darauf einstellen. Deshalb 2014, ich mache dir Mut und sage dir im Voraus, und Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen, und ich kündige vorher an, Gott tut neue Dinge, du musst ständig dich neu anpassen der Sache. Dich ganz neu darauf einstellen. Gott veranlasst, es geschieht durch ihn, aber du musst es alle wieder zurücklassen, vergessen und jetzt was Neues anfangen. Im Glauben, im Geist. Also der eine hat das, der andere das. Und vielleicht hast du manchmal alles miteinander. Das kann auch durchaus passieren. Manchmal, du brauchst alles. Da brauchst du die Gabe der Gesundmachung, der Gabe der Prophetie. Dann brauchst du die Gabe der Zungensprache und du brauchst die Gabe der Zungenauslegung. Du brauchst alles auf einmal, weil das nicht da ist. Und Gott gibt immer das, was man gerade braucht. Lass dich von niemand aufhalten oder behindern, seinen Plan zu erfüllen. Alle, die echt im Glauben leben wollen, die leben mit Überraschungen. Glaube ist ständig neu sich positionieren, neu sich orientieren, neu sich einstellen. Und nichts ist wie früher. Nichts ist wie früher. Und ich möchte nicht ein Leben führen wie vor 40 Jahren. Oder vor 100 Jahren noch mit Pferdekutsche durch die Gegend fahren. Das mache ich vielleicht in Lüneburger Heide. Aber nicht hier in Berlin. Weißt du, ach, das damals war so schön. Aber die hatten kein Internet, die haben kein Flugzeug, die haben kein Auto, kein Radio gehabt, kein Fernseher gehabt. Die haben noch gar nichts gehabt. War wunderbar. Aber die lebten hinterm Mond. Wir sind viel weiter, inzwischen weitergegangen. Und wir müssen uns weiterentwickeln und bereit sein, von Gott uns weiterentwickeln lassen. Und unser Wissen, unsere Fähigkeiten und unsere Technik, die überschlägt sich. Das, was gestern war, ist schon heute altes Eisen. Da ist nichts mehr wie früher. Und Gott holt uns aus den alten Gewohnheiten raus. Erlösung ist nicht nur Erlösung von Sünden, sondern auch aus den alten Gewohnheiten. Ach, das war so schön. Als noch der Priester da mit Weihrauch und mit Klimbim und mit Kerze und sonst uns diente. Wir müssen erlöst werden von unseren Gewohnheiten. Als Israel ins gelobte Land kam, dort herrschten 7 Völker. Und sie mussten diese Völker vertreiben. Und das ist auch das Neue, was jetzt Gott macht. Was Gott machen möchte. 5. Mose 7, Vers 1. Es sind 7 Völker vor euch in diesem Land, die sind größer und stärker als ihr alle. Die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kananiter, die Pherisiter, die Hewiter und die Jebusiter. Ich will nicht alle durchnehmen jetzt, aber ich will nur sagen, das sind Völker. Weißt du, wir gehen ins gelobte Land. In der Wüste hat der Herr uns versorgt. Da kam Manna regelmäßig, alle Morgen neu, außer Samstag. Und dann kamen Wachteln zwischendurch. Dass wir ein bisschen Fleisch haben. Dann kam Wasser aus dem Felsen. Das war doch ein fantastisches Leben. Von Gott umsorgt. Dann haben wir die Wolkensäule gehabt. Das war die beste Klimaanlage. Nachts gab es Wärme und Licht. Und tagsüber gab es Kühlung und Luftfeuchtigkeit. Aber alles perfekt. Und jetzt müssen wir durch den Jordan gehen. Und in diesem Land ist nichts mehr wie früher. Sind wir vom Glauben abgefallen? Nein, wir haben jetzt die Wüste verlassen. Und für uns beginnt eine neue Dimension des Lebens im gelobten Land. Und du willst ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Und träumst davon und fantasierst, ach, ich möchte in den Himmel kommen. Glaub doch nicht, dass in dem Himmel nur Halleluja gesungen wird. Der Himmel ist der Thron Gottes. Da wird regiert, da wird gearbeitet. Da wird nicht nur die ganze Zeit Halleluja gesungen. Gott wird gelobt, gewiss. Ihr werdet in das gelobte Land kommen, und da gibt es also Völker, die sind stärker. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen schließen. Das ist das Neue. Gott führt dich in ein neues Land, in ein neues Leben, in neue Situationen, und du darfst keinen Friedensvertrag mit dem Alten schließen, mit den Völkern, die dort schon seit Jahrhunderten hausen, die sich dort gemütlich gemacht haben. Ihr dürft sie nicht schonen, sondern müsst den Bann an ihnen vollstrecken. Weg mit euch, hier kommen jetzt wir und jetzt fängt was Neues an. Und ihr dürft euch auf keinen Fall mit ihnen sogar verschwägern, dass sie weitläufig verwandt werden. Eure Töchter dürft ihr keinem Mann aus diesen Völkern geben und für eure Söhne sollt ihr keine Frau aus diesen Völkern nehmen. Hart, radikal. Das Neue ist radikal, herausfordernd. Also keine Kompromisse. Also wenn du das neue Leben in diesem Jahr 2014 mit Gott erleben möchtest, musst du kompromisslos sein. Aufs Ganze gehen oder gar nicht. Oder bleibst daheim. So. Sonst könnten sie von ihnen dazu verleiten, oder sie können euch verleiten, sie vom Herrn abzuwenden und anderen Göttern zu dienen. Denn dann würde der Herr über euch zornig werden und euch in kürzester Zeit vernichten? Es gibt für euch nur eins. Reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut ihre geweihten Pfähle um und verbrennt die ganzen Götzenbilder. Mei. Wie die Taliban. So klingt es. Wie die Taliban. Verstehst du? Alles verbrennen. Die haben den Buddha in die Luft gesprengt. Weißt du, ob das jetzt recht war oder nicht recht war? Ist mir egal jetzt. Aber du siehst, so radikal waren die. Und nur Radikale gewinnen die Welt. Nur Radikale. Schlappschwänze gewinnen nicht das Reich Gottes. Deshalb heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also es gibt für euch nur eins, reißt die Altäre nieder. Mein, den Buddha, also als das passierte, verstehst du, die Welt hat protestiert, Weltkulturerbe wird vernichtet. Und genau das passierte damals in Kanaan. Weltkulturerbe. Das Reich Gottes hat Vorrang. Vielleicht müssen wir von diesen Leuten was lernen. Wie lebt man radikal? Und jetzt lesen wir weiter. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Du und ich, wir gehören dem Herrn. Deshalb müssen wir in unserer Umgebung, wir müssen nicht bei anderen Leuten die Buddhas in Luft sprengen, aber bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause. Damit wir dem Herrn gehören, damit die Leute sehen, ich liebe den Herrn. Wir müssen diese Altäre und Pfähle und Götzenbilder vernichten. Wir wundern uns, warum geht es uns so miserabel und so schlecht. Bei uns hängen zu viele Götzenbilder zu Hause. Ob das Bilder sind, ob jetzt Figuren sind oder irgendwelche Glücksbringer, was auch immer ist. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde auserwählt und zu seinem Eigentum gemacht. Du musst dir bewusst werden, was bist du? Das ist das Neue. Gott macht was Neues. Du bist Eigentum des Herrn. Überleg einmal, du gehörst dem Herrn, nicht mehr dem deutschen Volk, den Europa oder weiß ich, der weißen Rasse oder der schwarzen Rasse. Du gehörst jetzt dem Herrn. Mann. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer und besser und schöner und netter seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das kleinste Volk unter ihnen. Ihr seid die primitivsten Menschen, die einfachsten Leute. Ihr seid nichts was Besonderes, dass Gott euch gerade euch erwählt hat. Blaues Blut in deine Adern. Wer hat das von uns? Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Vielleicht ist in deiner Sippe irgendwo ein gläubiger Mensch gewesen, eine Bruder, Betschwester. Vielleicht jemand, der ständig nur in der Kirche war und eine Kerze angezündet hat für die Familie. Das liegt für eine Generation davor. So einfach, wie sie auch waren. Vielleicht haben sie nur in ihrem Gottesglauben einfach gesagt, oh Gott, mein Haus soll gerettet werden. Oh, dass meine Familie in den Himmel einmal ist. Verstehst du? Und ihre Gebete haben dich hierher gebracht. Und dich erlöst. Weil er hier euren Vorfahren ein Versprechen gegeben hat. Und nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Nur deshalb, weil er ein Versprechen gegeben hat. Damals begann eine ganz neue Geschichte in Kanaan. Die Israeliten mussten jetzt, wo sie jetzt über den Jordan gehen, alles selbst machen, um Himmels Willen. Ihr habt gedacht, der Herr macht es. Nein, der Herr gibt uns das Wollen und der Herr gibt uns das Vollbringen. Aber machen müssen wir es. Gott hat uns nur die Kananiter in ihre Gewalt gegeben. Alle diese Kananiter gehören euch. Und jetzt nehmt das Land ein. Nimm ein das gute Land. Nimm ein dieses Jahr, was vor dir liegt. Sie sollten die Kananiter beherrschen und sich nicht von ihnen beherrschen lassen. Deshalb nicht verschwägern. Und irgendwie sich da verbinden. Das war das Neue an der Geschichte. Sie sollen Herren sein. Sie sollen Könige sein. Sie sollen Priester sein. Sie sollen ein auserwähltes Volk sein. Sie hatten die Macht. Ihnen war das Land versprochen. Du und dein Haus. Du verfügst nicht über die anderen. Aber das, was Gott dir gegeben hat, da bist du Herr. Du musst sagen, so, bei uns wird zu Hause jetzt am Tisch gebetet. Ob es dem Jungen passt, dem Mädel passt, der Frau passt, dem Mann passt, jetzt wird bei uns gebetet. Lieber Heiland, segne diese Speise. Amen. Auch wenn es nur ein Gebet ist, du wirst merken, Leute müssen lernen, dir zu gehorchen. Hier wird nicht geflucht. Oder sonst noch was. Gott hat dir Autorität gegeben und du musst jetzt diese Autorität, die du hast, gebrauchen. Und wenn sich jemand Also zu mir kamen meine Leute manchmal zu Besuch und die haben bei mir zu Hause rauchen wollen. Da habe ich gesagt, nee, wenn ihr rauchen wollt, könnt ihr draußen rauchen. Auf dem Balkon. Das geht hier nicht. Versteht? Ja, und das war noch vor Jahren, vielen Jahren, da war noch nicht das alles so dramatisch wie heute. Ihr geht raus zum Rauchen, bei mir wird nicht zu Hause geraucht. Dann haben sie gesagt, ja, also wenn man bei euch nicht rauchen darf, werde ich auch zu euch nicht kommen. Ich habe gesagt, bitte, dann muss auch nicht kommen. Ich bin auf euch nicht angewiesen. Verstehst? Aber du siehst, du musst deine Autorität gebrauchen. Sonst verrauchen sie deine ganze Bude. Zünden sie sogar womöglich noch an. In aller Liebe. Weißt du, wir dürfen keine Kompromisse machen. Ich habe nichts gegen Rauchen oder gegen all diesen Sachen. Verstehst du? Aber ich möchte nur sagen, wir müssen unsere Autorität gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Sonst werden wir das Land nie einnehmen. Und dann wundern wir uns, meine Kinder sind nicht gläubig. Meine Familie ist nicht gläubig. Hast du deine Autorität gebraucht in deiner Familie? Mach das. Fang es an. Konsequent. Wie auch immer. Lass uns ganz kurz die Völker anschauen, die Israel vertreiben sollte. Die Kananiter. Das sind die Materialisten. Die Materialisten. Die sollen vertrieben werden. Alle Kananiter sind Materialisten letztendlich. Und es ist interessant, die Bedeutung der Namen dieser Völker. Sind Begriffe, wenn man sie richtig versteht, weiß man, wie man sie richtig anwendet, was das wirklich heißt. Du sollst die Kananiter vertreiben. Die Girgasiter, das sind die Leute, die im Lehmboden wohnen, im Sumpf, Morast und Schlamm. Das sind die Leute, die schmutzig sind, die Tongefäße machen, Tonbrenner, Töpfer, Formenbauer, Gefäßebauer. Das sind die Girgasiter. Und die sollst du vertreiben. Weißt du, was das heißt in deiner Gemeinde, deiner Familie, deiner Umgebung? Alle, die so mit Formalismus kommen. Du bist erlöst vom Formalismus. Du bist erlöst. Und das ist ein Riese, Formalismus. Ein Riese. Der Teufel versucht uns einfach durch die Gesitter zu beherrschen. In dieser Form. So. Die Formalisten wollen alles nur erfassen, alles zusammenhalten, sind gute Beamten. Dann sind die Pharisäer hier, die Nachkommen Kanans. Das heißt also offen und ungeschützt. Und diese Völker sollen alle vertrieben werden. Und diese Völker sitzen in dir drin. In deiner Gene. Die sind, dein Leben ist das Land Kanaan, das jetzt eingenommen werden muss. Das Neue, was jetzt passiert, was Gott schaffen möchte. Da sitzen die Girgasiter. Ja, das muss alles eine Form haben. So eine, ja, Liturgie oder was auch immer ist. Die Pharisäer, das heißt offen für alles. Weißt du, wenn Menschen offen für alles sind, die sind sehr, leben sehr gefährlich. Offen für alles. Also, ich öffne für dies und alles. Wir müssen prüfen. Was gut ist, prüfe die Geister. Und nicht jeder Geist, der da durch die Gegend schwirrt, ist der Heilige Geist. Nicht jeder Geist. Weißt du, offen für alles, für jeden Trend, für jede Mode, für alles schnell begeistert. Man macht gleich Kompromisse. Ach, das kann gar nicht so schlimm sein. Die Pharisäer, sie suchen auch immer ständig ihr Vorteil. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Offen für alles. Man macht sich keine Gedanken, auch nicht um seine Sicherheit. Manche verspielen da ihr ganzes Heil, denken nur an Esau. Ach, was habe ich denn von meiner Erstgeburt? Jakob, nimm das. Gedankenlosigkeit ist ein Riese. Und so viele Christen sind gedankenlos. Gedankenlos, Leichtsinn und Sinn, Sorglosigkeit. Man macht sich keine Gedanken über seinen Schutz, liefert sich allem aus, gibt sich mit allem Möglichen ab. Du sollst sogar einen Irrlehrer gar nicht einmal grüßen, du musst vorstellen, nicht einmal Grüß Gott sagen. Steht in der Bibel. Das ist nicht meine Erfindung. Sonst kannst du angesteckt werden von diesem Virus. Verstehst, offen für alles. Ach, das sind meine Brüder und Schwestern. Das ist auch ein Kind Gottes. Für mich ist nicht jedes Mensch Kind Gottes. Sind Geschöpfe Gottes. Die sind Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes, die muss man werden. Zuerst mal durch die Wiedergeburt. Das ist ein Prozess, das dauert lang. 90 Jahre manchmal, bis man Kind Gottes geworden ist. Richtig. Und selbst da ist man noch nicht mal sicher. Hethiter heißt Furcht, Schrecken, Angst. Guck mal, all das ist eine Botschaft. All das steckt in uns. Angst, Schrecken, Furcht. Und die Hethiter haben 2000 Jahre lang Kanaan beherrscht, die ganze Gegend. Heute sind es, und die sind verdrängt worden, und die Hethiter sind in die Türkei ausgezogen. Und die Türken sind heute die Reste der Hethiter in aller Liebe. Die sind die Überbleibsel von Hethiter. Die sind alle nach oben marschiert. Wenn du das nicht glaubst, studiere die Völkerkunde. beschäftigt damit und du wirst merken, die sind vertrieben worden. 2000 Jahre lang haben die beherrscht den Nahen Osten, Palästina, Kanaan. Dann sind die Amoriter, heißt Stolz, Rebellen, bitter, verbittert. Das sind Amoriter. Also, wir haben das ganze Gesindel Kanans haben wir in uns, es steckt in uns. Und jetzt, wenn du Christ wirst, musst du auf diese Völker alle vertreiben. Raus mit euch, raus mit euch, raus mit euch, raus mit euch, ihr Amoriter. Sie bauten Häuser immer auf die Berge ganz oben. Die lebten immer gerne oben und wollten immer runtergucken auf die anderen, was die machen. Amoriter. Sie wollten immer die Übersicht behalten. Sie hatten einen Kontrollgeist. Wollten immer alles überwachen. Und du hast Leute in deiner Umgebung und du hast sogar manchmal, auch du hast Leute in dir und in dir solche Amoriter. Ich will alles kontrollieren. Ich will wissen, was der macht, was da kocht, wer sich benimmt, hinterm Vorhang. Verstehst? Sind wir nicht neugierig? Die Amoriter müssen raus. Dann die Heviter. Das heißt verlogen. Übersetzt. Heviter. Verlogen. Sie lügen öffentlich, sind falsch, scheinheilig, Schleimer. Es sind die Meinungsmacher, diese Heviter. Sie sind so Botschafter, die erzählen, hast du gehört? Hast du es erfahren? Hast du es mitbekommen? Hast du es gesehen? Sie erzählen da Nachrichten, Teilwahrheiten manchmal. Sie wissen selber nicht genau, aber sie erzählen es. Weißt du, und dann kommt es von Bratkartoffeln, kommt hinten Bahnhof raus. Heviter machen einen großen öffentlichen Rummel. Gott schafft was Neues. All das muss raus. All das muss raus. Kinder Gottes sollen das Land besitzen und nicht die Riesen, sondern sie beherrschen nicht die Humanisten, Freimaurer oder irgendwelche Verschwörer. Kinder Gottes sollen das Land besitzen. Gott will, dass du diese Giganten überwindest. Das ist das Neue. Du sollst herrschen und nicht beherrscht werden. Dass du dich fürchtest. Nein, du sollst ihnen die Stirn bieten und sagen, nein, so nicht, ich mache nicht alles, was ihr da sagt und schreibt und vorschreibt. Der Teufel wird in der Zukunft viele Gesetze herausbringen, wo wir uns Christen gar nicht akzeptieren können. Da werden sie Dinge vorschreiben, benehmt euch so und so und so, Christen sind das und das. Die Medien machen das jetzt schon sowieso alles, diese Meinungsmacher. Sei ein Überwinder dieser Riesen, überwinde die inneren Monster. Das sind diese Feinde, Heviter, Pheresiter und Hethiter und was weiß ich, was denn alles ist, Jebusiter. Diese Jebusiter haben 400 Jahre lang Kanaan beherrscht, obwohl die Israeliten das Land hatten. Die haben Jerusalem beherrscht, Sion, bis David die Stadt eingenommen hat. 400 Jahre lang haben sie die Anbetung kontrolliert. Jebusiter, die haben das kontrolliert. Also die kontrollieren alles, diese kananitischen Völker. Und deshalb musst du mit diesen Tyrannen, inneren Tyrannen fertig werden. Und wir haben eine ganze Menge innere Tyrannen. Das sind innere Ungeheuer, Gespenster. Das sind die, die auf den Bergen wohnen. Aber du sollst im Namen Gottes zu dem Berg, wenn du glaubst, zu dem Berg sprechen, und dieser Berg wird ins Meer versinken, plötzlich sind sie ganz klein und ganz unten. Überwinde deine inneren Giganten, deine inneren Laster, deine inneren Ängste, deine inneren Befürchtungen. Da haben wir eine ganze Menge zu tun. 2014, es geht über Jordan, ihr Liebe, über diesen Fluss. Es geht über das Eingemachte, das Persönliche. Und es geht Richtung Reife. Und jetzt stellt sich raus, sind wir jetzt reif, können wir das Land einnehmen, das Land besetzen? Es gibt eine dämonische Macht, die uns vor dem Eintritt in das gelobte Land hindert. Das ist Jericho. Jericho muss eingenommen werden. Und deshalb, du musst lernen, zuerst einmal in der Stille um Jericho mal so lang zu kreisen, bis die Mauern gefallen sind. Und sich nicht fürchten. Denn Gott hat diese Völker alle in deine Hand gegeben. Jericho ist in deiner Hand. Diese Bastion, diese feste Burg. Jericho, ihr kommt nicht rein. Und was sagt Josua? Und wir kommen doch rein. Und wir werden die Stadt einnehmen. Und die Stadt wird eingenommen nicht durch lautes Geschrei, die Stadt wird eingenommen durch Stille. Mund halten, einfach 7-mal im Glauben marschieren. Vielleicht hast du auch so ein Problem, dann geh um dieses Problem ein paar Mal rum. Die wollen dich nicht reinlassen. Weißt du, es gibt Mächte, die Spaß daran haben, dich zu blockieren, diese Riesen. Und sie stehen am Eingang im gelobten Land. Es gibt einige Riesen. Ja, und was ist, wenn wir uns blamieren? Wenn du richtig glaubst an Gott, wirst du dich 100-mal blamieren. Und das ist doch egal, ob du dich blamierst oder nicht. Ist ja, das ist nicht du, der sich blamiert. Wenn du, sich jemand blamiert, blamiert sich Gott. Aber Gott blamiert sich nicht, ihr Lieben. Also, aber du musst 100-mal dich blamieren. Komm ich um, so komme ich um, ist egal, ich gehe. Das ist also im Glauben gehen, im Glauben leben. Und der Feind versucht, dich schüchtern zu machen, ängstlich zu machen. Das könnt ihr nicht, diese Hethiter. Steht schon ein Hethiter in dir auf. Das könnt ihr doch nicht. Ihr seid eine Minderheit. Ihr Christen seid eine Minderheit. Hast Angst. Und schon beginnst dann zu zittern. Geist der Demütigung. Weißt du, als die Kinder Israels Kanaan erkundigt haben, ja, und haben gesagt, was seid ihr? Ihr habt nicht studiert, ihr habt nichts, ihr seid ja arme Beduinen, Nomaden, Schafshirten, mehr könnt ihr auch nicht. Und dann heißt es, die Kundschafter, und das waren Älteste sogar, wir kamen uns vor wie Heuschrecken. Der Teufel redet dir ein Gefühl der Heuschrecke ein. Du bist eine Heuschrecke. Mach dich lächerlich. Goliath hat den kleinen David verspottet. Was bist du? Kommst du zu mir wie zu einem Hund? Komm mal her, du blamierst die ganzen Israeliten. Das kannst du nicht. Auch die Brüder von David haben gesagt, das kannst du nicht. Das ist nämlich, womit wir zu kämpfen haben. Das kannst du nicht. Das Neue, 2014. Geschwister, Gott tut was Neues, aber Gott fängt ganz anders an, als du glaubst und denkst. Nicht mit Ross und Mann und Elefanten und Glanz und Gloria. Nein, Gott kommt mit den kleinen Heuschrecken. Die Heuschrecken. Dann ist der Geist des Spottes, des Misskredits, der Geist der Erniedrigung. Ihr seid doch alle Zwerge. Was wollt ihr denn, liebe Christen? Ihr seid eine Minderheit. Ihr seid doch nichts. Was wollt ihr? Ihr seid Versager. Ihr seid doch Schwächlinge. Schaut doch die Leute an. Alte Frauen. Leute, die versagt haben, die kein Geld haben, die Arbeitslose, die krank sind. Die kommen zum lieben Gott. Aber das Reich Gottes wird durch Witwen und Waisen gebaut. Preis Gott. Total anders. Ganz anders. Ihr seid ja Nieten, habt keine Ahnung. Hast noch nie sowas gehört? Bevor wir weitergehen, müssen wir zuerst mal mit unseren Philistern fertig sein oder mit unseren Kanaanitern fertig sein. Die müssen zuerst mal aufgeräumt werden. Zuerst müssen die vertrieben werden. Dann kannst du in deinem Leben weitermachen, solange noch diese Reste, die mit diesem Volk sind, irgendwo verschwägert oder verwandt und der Heilige Geist noch nicht geputzt, diesen Großputz gemacht hat in deinem Leben, kannst du nicht weitermachen. Gott tut was Neues. Gottes Reich beginnt mit inneren Veränderungen, mit der inneren Heilung, mit der inneren Wiederherstellung, mit der inneren Heiligung. Nicht, dass du äußerlich anfängst, dich zu heiligen. Jetzt ziehst du einen Talar an und was weiß ich und eine fromme Tracht. Nein, die Heiligung ist eine innere Heiligung. Die muss man nicht äußerlich ganz groß da irgendwo präsentieren. Die Heiligung ist eine innere Sache, eine Herzenssache. Und da fängt es an mit diesem großen Aufräumen. Stark wird man nur in sich selbst. Gläubig wird man nur in sich selbst. Manche Leute denken, ich muss studieren. Nein, der Heilige Geist muss uns dies alles lebendig machen. Erfolgreich wird man nur in sich selbst. Nur in sich selbst. Und als ich das gelernt habe, irgendwo in meinem Leben, da musste ich beten und fasten, bis ich da drauf komme und kam. Anständig wird man nur in sich selbst. Niemand kann dich anständig machen. Es ist eine Sache, dass du von innen heraus plötzlich anständig bist und nicht mehr stiehlst und nicht mehr lügst und nicht mehr übertreibst und nicht mehr dies und jenes. Anständig wird man von innen her, nicht von außen, durch Verbote und Gebote und Gesetze und Vorschriften. Normal wird man nur in sich selbst. Plötzlich bin ich ganz normal, realistisch. Gut wird man in sich selber. Entweder ist man gut oder ist man nicht gut. Man ist in sich selbst gut geworden oder nicht. In sich selbst wird man gut. Weißt du, ich kaufe manchmal Äpfel. Ich kaufe keine Äpfel. Verpackte Äpfel, die versuche ich immer selber herauszufinden, die Äpfel. Manchmal kauft man so Äpfel und äußerlich sehen sie schön aus und innen drin ist der Wurm. Hast du nicht schon sowas erlebt? Irgendwo ist der Wurm drin. Wir müssen zuerst einmal zu uns selbst finden. Uns zuerst mal all das zurückerobern, was Gott uns versprochen hat, uns gegeben hat. was wir uns ausgerüstet hat, wozu wir geboren sind. Dieses Original muss ich zuerst mal finden und das zurücknehmen dem Feind, was er uns gestohlen hat im Laufe der Zeit. Wir müssen unseren, jetzt bitte nicht falsch verstehen, wir müssen unseren Stolz wieder zurückbekommen. Ich bin Kind Gottes. Amen. Und das kann mir niemand nehmen, kann mir niemand ausreden, er kann schwätzen, so viel er will. Ich bin erlöst. Unser Selbstbewusstsein, der Feind hat unser Selbstbewusstsein gestohlen durch diese Kanaaniter. Ja, ihr seid Heuschrecken, Mensch, arme, elende Haufe seid ihr. Weißt du, wir müssen unsere innere Stärke wieder zurückholen, unsere innere Kräfte mobilisieren, unsere innere Freude. Äußerlich kann der Umstand sehr schlecht und traurig sein, aber die innere Freude, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Da muss dein Herz pulsieren und bibbern, den inneren Frieden zurückholen. Und der innere Friede ist wichtiger als der äußere Friede irgendwo. Der ist viel wichtiger. Die innere Sicherheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die innere Sicherheit. Meine innere Fähigkeiten muss ich wieder zurückholen. Was kann ich? Und da müssen wir uns wieder auf unsere inneren Fähigkeiten besinnen. Das ist das Neue, was der liebe Gott macht. Was kann ich wirklich? Was soll ich wirklich? Nicht, was die Leute von mir erwarten, sondern was erwartet Gott von mir? Und was erwarte ich selbst von mir? Was will ich? Wir müssen unseren Glauben an uns selbst zuerst zurückfinden, bevor wir an Gott glauben. Wenn du an dich selbst nicht glaubst, kann niemand an dich glauben und Gott, und du kannst auch nicht an Gott glauben. So, ich muss an mich selber glauben. Gott glaubt an mich. Er hält sein Wort zu mir. Und ich muss auch zu ihm stehen jetzt. Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Das Himmelreich leidet Gewalt und die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Es war über Johannes den Täufer hier die Rede, aber das Himmelreich leidet Gewalt. Du musst alles anwenden, alles dran setzen. Die Spione, die Kundschafter kamen bis Hebron, weil da kamen sie ja gar nicht. Weil da sollten sie auch wahrscheinlich gar nicht kommen. Und dort stellten sie fest, hier gibt's Riesen. Hier gibt's Riesen. Wenn du ehrlich bist, wirst du ganz schnell in die Riesen entdecken. Das sind so starke Mächte, so starke Kräfte. Die drücken mich runter, die halten mich auf, die blockieren mich. Ich weiß nicht, ob du realistisch bist, aber ich möchte so von mir selber sagen. Ich weiß, ich spüre, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Und da, gerade als sie nach Hebron kamen, da haben sie diese Anakskinder gefunden. 4. Mose Kapitel 13, Vers 22. Dort lebten diese Anaks-Söhne. Drei werden uns aufgezählt. Und sie lebten in Hebron. Sie hielten Hebron besetzt. Hebron war eine heilige Stadt. Dort lag Vater Abraham, Vater Isaac, Vater Jakob. Dort lag die Lea. Dort lagen die ganzen Heiligen in Hebron. Also unsere Vorfahren, praktisch Israels Vorfahren, lagen dort. Und sie haben verstanden, die Israeliten schüchtern zu machen. Ihr, ach, was wollt ihr doch? Denen Komplexe einzureden. Anak, schon allein das Wort Anak heißt Langhals oder Langhalsiger, zur Giraffe, verstehst? Langhalsiger. Jemand, der so einen langen Hals hat, immer ständig überall den Hals reinstecken und sehen möchte und reingucken, Langhalsiger, das sind Anaks Kinder, Anaks Söhne. Immer sehen, was macht er? Immer so neugierig sein. Und das beherrscht. Was wollen denn die jetzt hier? Die wollen sehen, aber sie sehen nichts. Und dann strecken sie den Hals noch weiter. Anaks Söhne sind so geistliche Giraffen. Weißt du? Und die gibt es. Diese geistlichen Giraffen gibt es. Und auch im Volk Gottes. Ich will das übertragen. Weißt du, die Giraffen, die grasen immer oben diese frischen Zweige. Diese frischen Knospen. Weißt du, woran sich die Giraffen sich schnell machen, diese geistlichen Giraffen, diese Anaksöhne? An Neubekehrte. An Neubekehrte. Weißt du, und diese, hast du schon gesehen? Hast du schon gemerkt? An Neubekehrte. Die fressen junge, saftige Blätter. Und wir wundern uns, warum Leute sich bekehren und verloren gehen, weil da diese Giraffen da sind, diese geistlichen Giraffen, diese langhalsige, diese Anakskinder, die die Keimlinge abfressen, die Neubekehrten zerstören. Anak hatte drei Nachkommen gehabt, Josua Kapitel 15, Vers 13 bis 14. Das ist der Sheshai, der Ahimann und der Talai, das sind drei Söhne, drei Nachkommen. Und es ist interessant, wenn du diese Worte alles deutest. Ich will heute nur ganz kurz streifen. Sheshai heißt Bleicher. Verstehst du? Das ist, und diese Riesen waren dort in Hebron. Bleicher. Weißt du, immer weiße Wäsche. Bleicher. Immer alles schön reden. Bleichen. Das ist Bleichen. Immer, ja, schöner, aber das ist alles nur gebleicht. So viel ist es gebleicht bei diesem Sheshai. Mehr scheinen als er ist. So Verfälscher, Bleicher. Nicht farbecht. Bleicher. Verdreher, Verzerrer. Der Sheshai, der poliert das Alte auf. Augenwischerei, Blender. Das ist dieser Sheshai. Ein Heuchler eigentlich. So, und das sind die Riesen, die in Hebron wohnen, wo dann, als die Kanaaniter kamen, oder die Israeliten kamen, ja, wir kamen wie Heuschrecken vor. Wie Heuschrecken vor. Dann ist dann dieser Ahiman, und das heißt Blockierer oder Hinderer. Interessant. Ahiman, Blockierer oder Hinderer. Ja, das könnt ihr nicht. Ihr seid nicht bevollmächtigt. Ihr seid nicht autorisiert. Ihr seid nicht ordiniert. Ihr habt keinen Titel. Das habt ihr gar nicht studiert. Dieser Riese hindert die Heiligen am Vorwärtsgehen. Und dann ist noch der Talmai. Ein Sammler heißt er, oder Hamster auf Deutsch. Hamster. Er denkt, das könnte ich noch gebrauchen. Und wir haben im Reich Gottes hier in uns und auch in uns Sammler. Sammler. Er sammelt Schrott, Lumpensammler. Alles Mögliche, dieser Talmai, gibt nichts weg, will alles für sich behalten, das könnten wir gebrauchen. Ich wollte mal in Köpenick ein Grundstück kaufen von einem Bruder aus der Gemeinde und der hat nicht verkauft. Auf seinem Grundstück lag so viel Schrott, diesen Schrott wollte er nicht loswerden. Er hat gesagt, da muss man alles räumen, aber das kann man noch alles gebrauchen. Ein polnischer Bruder, das können wir alles gebrauchen. Und das Haus wurde nachher, die haben sich geschieden, also getrennt, das Ehepaar, und dann wurde es versteigert, und dann wurde es aufgeräumt. Aber so geht es. Nichts hergeben, alles behalten. Ich würde sagen, das war so eine Messe, dieser Talmai. Ist so beschäftigt mit Ordnen und Sammeln, und das ist so wichtig, das brauchen wir noch eines Tages. Und alle diese drei, der Schlüssel für alle diese drei ist Heuchelei. Sie geben etwas vor, machen was vor, Vorspielung falscher Tatsachen. Und das ist, die müssen zuerst mal alle vertrieben werden. Aber die machen uns Angst und schrecken uns, dass wir nicht reinkommen. Und da geht es noch um ganz was anderes. Aus Kanaan sollen diese vertrieben werden, diese Geister, diese Riesen, die alle sogar in uns drinstecken, diese ganzen Brüder, diese ganzen Anakskinder. Und sie zeigen den Israeliten ihre Stärke, ihre Größe. Das kann man nicht. Ich kann mich nicht über meinen Schatten springen. Das war einer der Predigten in den letzten Tagen. Über meinen Schatten springen. Das ist der Schatten. Damit beeindruckten sie die einfachen Israeliten, die einfach aus der Wüste kamen, als Nomaden und Beduinen. Und es scheinen zuerst mal als göttliche Tugenden, als gute Tugenden. Weißt du, das muss man bewahren. Halte, was du hast. Steht in der Bibel. Aber es war alles nur Einbildung und Haschen nach Luft. Nicht alles, was glänzt, hat mein Vater mal gesagt, ist Gold. Nicht alles. Und sie zeigten den Kundschafter, ja, guck mal, das ist eure Schwäche. Ihr habt das alles gar nicht. Wir haben Abraham. Wir verwalten das. Wir sind Grabverwalter. Sie haben sogar Angst in ihnen gemacht. Das könnt ihr nicht nehmen. Hier, bei uns ist Abraham, Isaac und Jakob, Leo und Rahel. Eure ganzen Vorfahren. Und plötzlich bekamen die Israeliten Angst. Ja, wir dürfen gar nicht vielleicht. Vielleicht will das der Herr gar nicht. Weißt du, man kann auf fromme Tour einem Angst machen. Vielleicht ist es gar nicht biblisch. Vielleicht sind die Beauftragten Gottes. Und sie zeigten Kundschafter ihre Schwächen, ihre Minus. Warum konnten sie nicht? Warum konnten die Israeliten das nicht im Glauben einnehmen? Ich gebe dir Antwort. Psalm 78, Vers 42. Gibt die Antwort. Und sie dachten nicht mehr an seine mächtige Hand, an dem Tag, als er zuvor die Unterdrücker aus Ägypten, sie von diesem Unterdrücker befreite und durch Zeichen und Wunder und so weiter. Er verwandelte ihre Flüsse in Bäche von Blut und so weiter. Sie haben alles vergessen. Und genau das ist, wenn wir vergessen, was Gott alles an uns getan hat in der Vergangenheit, dann kriegen wir Schiss vor diesen Riesen, diesen Anakskinder, diesen Kananiter. Wir kriegen Angst. Sie dachten nicht mehr an die mächtige Hand Gottes. Sie haben die 40 Jahre Wüstenwanderung total vergessen, wie Gott sie wunderbar getragen hat, geführt hat, geleitet hat. Sie haben alles vergessen, wie er sie mit einer mächtigen Hand durch 10 Plagen erlöst hat und in der Wüste 10 Wunder getan hatte. Jesaja 19, Vers 11 sagt, die Fürsten von Soan sind Narren. Das sind die Weisen von Pharao. Sie taten nur Unsinn. Wie könnt ihr jetzt noch zum Pharao sagen, ich bin der Sohn eines Weisen, der Sohn von königlichen Ahnen? Die Fürsten von Soan sind dumm. Die Fürsten von Memphis, die täuschen sich. Die Führer der Stämme Ägypten sind irre. Verstehst du? Und da suchen wir Halt bei diesen Leuten. Wo suchst du deinen Halt in deinem Leben 2014? Bei Menschen oder bei Gott? Ja, wir sagen so leicht bei Gott. Aber die meisten gehen zu den Ägyptern. Hier, Jesaja 30, Vers 4. Der Schutz Pharaos bringt euch nur Schande. Die Flucht in Schatten Ägyptens bringt euch nur Schmach. Geh nur zu den Ägyptern. Da kriegst du Probleme. Kriegst du Packung Medikamente und sonst noch ein paar Sachen. Und das ist die Hilfe, die sie dir anbieten. Und das andere musst du selber machen. Sie bringen nur Schande und Schmach. Wenn auch Israels Fürsten nach Soan gingen und seine Boten nach Hannes, sie werden doch alle enttäuscht von diesem Volk und gehen würden. Sie würden doch enttäuscht. Das nützt nichts. Niemand kann dir helfen, außer Gott. Das ist das Neue. Werd dir bewusst. Niemand nützen diese Ägypter, diese Weltweisheit. Das ist Torheit letztendlich. Bringt nur Schmach und Schande. Und Gott sagt hier, fürchte dich nicht vor diesen eingebildeten Leuten mit dem langen Hals und den Kopf ganz oben tragen, diese Giraffen. Fürchte dich nicht von den Verführten, Verblendeten, von den Ägyptern, von diesen dummen Leuten im Lande. Fürchte dich nicht von den ganz schlauen und superklugen Leuten im Lande. Fürchte dich nicht. Gott sagt, fürchte dich nicht. 2014. Wird ein Jahr sein, wo du lernen wirst müssen, furchtlos zu leben. Einfach mutig zu sein. Nein, ich lasse mich nicht erschrecken. Wir haben Angst, wir haben diese Dinge, aber Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Du sollst dich nicht fürchten von diesen Aufgeblasenen. Nur 2 glaubten an Gott und nur 2 kamen ins gelobte Land. Und die 2 sagten, wir werden die Riesen wie Brot fressen. Nur 2. Und wo waren die anderen? Die haben alle das Gleiche erlebt. Die kommen aus dem gleichen Kaliber. Aber die 10 anderen zweifelten. Warum trifft Israel ausgerechnet in Hebron die Riesen? Warum Hebron ist ein Symbol für Stolz? Wir haben Vater Abraham, Vater Isaac, Vater Jakob, Mutter Lea, Mutter Rahel, wir haben das. Hier lagen die Patriarchen, diese Toten. Verstehst du? Und oft ist das Problem bei vielen Menschen, die halten sich nur an den Toten. Ich habe in Bristol, in Glasgow und so weiter erlebt etwas, wie die Christen ganz anders beten. Da komme ich vorbei und komme ich an dem Haus, wo John Knox gelebt hat, und komme ich vorbei und gucke das an, und da steht eine Gruppe. Ich denke, die haben Freiversammlung, da lesen sie etwas, John Knox hat das und das getan, der Reformator Schottlands, hat das und das getan, und dann beten sie, lieber Gott, gib uns den Geist von John Knox, dass wir wieder genauso beten, wie er gebetet hat. Wenn er gebetet hat, Maria Stuart gezittert. Dann bin ich unten in Bristol, da dachte ich, zeige meinem Sohn das Haus von Georg Müller, wo er dieser Waisenvater. Und dann stehe ich da, das finde ich wieder andere Leute, die lesen wieder die Geschichten von Georg Müller. Oh Gott, schenk uns den Geist von Georg Müller wieder, dass wir glauben können, aus dem Nichts. Und Georg Müller war ein Vater des Glaubens. Ich finde es fantastisch. Wir sollen wieder Abraham, Isaac, Jakob und Rahel und Lea wieder zum Leben erwecken. Das hätten sie tun sollen. Und nicht den Heiden das überlassen, den Unbeschnittenen, würde man sagen als Jude. Nein, die sollten wieder zurückerobern, Sie sollten sagen, das sind unsere Heilige und nicht eure. Weißt du, sie bilden sich ein, diese Hebron-Leute. Hier liegt die Offenbarung begraben. Wir bewahren die heiligen Stätten. Hier. Weißt du, Reliquienpflege. Das sind die heiligen drei Könige im Kölner Dom irgendwo da oben. Verstehst du? Heilige drei Könige. Wie die da hingekommen sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß schon, wie die hingekommen sein könnten vielleicht. Aber so Reliquien bewahren. Wir bewahren die Reliquien. Ein paar Knochen. Ein Haar von Mohammed. Eine Locke. Das ist, was man von ihm noch hat. Bei uns liegt die göttliche Saat, der göttliche Same. Gott hat zu unseren, in unserer Stadt hier gewirkt. Nein, du solltest anfangen, Geschichtemacher werden. Und die Geschichtemacher wieder zum Leben erwecken. Abraham, Isaac, Jakob, Lea und Rahel, diese vier Heiligen Israels, die Vorfahren Israels. Aber nicht sagen, bei uns liegen sie. Wir haben die Tradition. Bei uns liegt die heilige Geschichte, die Ursprünge der Wahrheit, die Offenbarung. Wir haben die Berufung. Das sind die Riesen. Gott will bei dir wirken und bei mir und bei uns und jeden Einzelnen individuell gebrauchen. Preis Gott. Und lass dich nicht fest, lass diese Dinge nicht dort festhalten. Und das hat mich so gefallen. Erwecke den Geist von John Knox. Erwecke den Geist von Georg Müller. Und du könntest sagen, erwecke den Geist von dem und dem und dem. Den Heiligen Geist. Fang an zu beten, dass so der Glaube wieder mobil und aktiv gemacht wird. Nicht nur bei uns liegen die Führer begraben. Petrus predigt auch am Pfingsten und auf dem Söller. Und unter uns ist das Grab von David. Und das stimmt auf dem oberen Söller, auf dem Sionsberg. Unter uns ist das Grab. Und Gott stellt die Hütte Davids wieder her. Der nimmt diesen Leichnam Davids und predigt auf dem Söller. Und diesen Geist hat Gott uns gegeben, denn die Hütte Davids wird jetzt aufgebaut. Und sein Grab ist unter uns. Unter uns. Nimm ein das gute Land. Mach wieder lebendig. Wieder echt und wahr. Und dass Gott wieder sich, dass unser erbarmt und uns heimsucht in seiner Gnade. Weißt du, die Riesen versuchen alles nur als Leichen zu bewahren. Friedhofschristentum. Diese Giganten. Der Teufel will all die Geschichten festhalten, bewahren. Und da postierte so irgendein Diener, der dann aufpasst, diesen heiligen Gral. Verstehst du, was das alles so ist? Die heiligen Stätten zu bewachen. Nein, Christus wird in uns geboren, steht in uns auf. Der Teufel will alles festhalten, was Gott einmal getan hat. Beraubt die Kinder Gottes um ihr Erbe. Beraubt sie um ihre Verheißung. Das ist nicht für euch, das ist für uns. Uns gehört das Land. Die Taktik des Feindes ist, dir Angst zu machen. Was seid ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Ihr seid ja Wildlinge. Kommt aus der Wüste. Und da eine ganze Generation verzweifelt, die ganze Gemeinde Israels verzweifelt, als die 10 Kundschafter berichten, wie sie sich da vorgekommen sind. Nur Josua und Jakob waren anderer Meinung, hatten einen anderen Geist in sich. Das Neue, was Gott tun möchte, ist, dass du mit einem ganz neuen Geist nach Hause gehst, im Heiligen Geist, Halleluja. Wir nehmen das Land ein, das gute Land. Der hat eine andere Einstellung. Die anderen Kundschafter haben vergessen, was Gott getan hatte, wie sich einst offenbarte und erbarmte. Sie haben vergessen, den Bund, den Gott mal geschlossen hat. Du solltest dich wieder erinnern an deinen Bund, den Gott mit dir geschlossen hat bei deiner Taufe. Und dran denken, ich bin erlöst, ich bin getauft, ich gehöre Gott. Und Satan, du hast kein Recht über mein Leben, ihr ganzen Kananiter. Sie haben die Verheißung vergessen. Sie haben vergessen, dass nicht die Leiche von Abraham, Isaac, Jakob und Lea und Rahel dort liegt. Nein, dort liegt die Verheißung. Und die erwecken wir diese Verheißung wieder. Jeder Einzelne kann Abraham, Isaac, Jakob, Lea und Rahel werden. Jeder Einzelne von uns. Da musst du nicht jetzt die Leiche bewahren. Jeder Einzelne kann Vater des Glaubens werden. Kann ein geistlicher Mensch werden wie Isaac. Und kann Mutter Israels werden wie Lea und Rahel. Sie haben vergessen. Sie mussten diese Patriarche wieder ausgraben, ganz neu. Und neu entdecken, wieder zum Leben erwecken. Und Jahrhunderte später sehen wir, wie David. David besiegt den Riesen Goliath und David wird 7 Jahre König in Hebron, bevor er König in Jerusalem wird. 7 Jahre wird er König in Hebron. Geschwister, solange wir Hebron nicht beherrschen, werden wir Jerusalem nie beherrschen. Werden wir nie zu Jerusalem kommen. 1. Samuel 17, Vers 49 und so weiter. David wurde in Hebron König. Du musst in Hebron König werden. Da, wo diese Riesen die Stadt beherrschen, diese ganzen Langhälse, Anakskinder. 7 Jahre, 2. Samuel 5, Vers 3, 7 Jahre regierte er dort, bevor er sich nach Jerusalem wagte. Bevor Gottes Volk weiter eingenommen wurde, musste Hebron zuerst eingenommen werden, wo das Land eingenommen werden wurde. Wir müssen zuerst mal die Riesen schlagen, verjagen, vertreiben und 7 Jahre mal regieren. 7 ist eine göttliche Zahl. 7 Jahre ist die Zeit, die von Gott bestimmte Zeit. Weißt du, du musst nicht ewig in Hebron sitzen. Hebron ist nicht die Stadt deiner Berufung. Aber die Zeit, solange Gott Gnade schenkt. 7 Jahre, göttliche Zeit. Gott will in deinem Leben große Dinge tun. Und Gott sagt, pass auf, ich will das Neue tun. Vergesse das Alte. Jesaja 43, die Wüstenwanderung, vergesse, lass es zurück. Gott will was Neues in deinem Leben schaffen. Jetzt geht's über den Jordan, Geschwister. Wow, wow, wow. Was ist das Neue? Gott baut zuerst mal auf das Alte auf. Denk, was er in der Vergangenheit getan hat, wie er in der Vergangenheit gewirkt hat, was er in Ägypten getan hat. Du sollst sogar noch über das Rote Meer hinwegdenken, was er vor lange, lange, lange Zeit getan hat. Generationen vorher. Was man mit ihm erlebt hat, was man gesehen hat, was man erkannt hat, was man entdeckt hat an ihm. Weißt du, Gott baut immer auf. Und jetzt mit diesem, was Gott einem gegeben hat, jetzt geht man über den Jordan. Mit diesen Erfahrungen. Wir wachsen in unserer Kraft, in unserem Glauben, in unserem Geist. Bevor Gott etwas tut, aber müssen die Kanaaniter zuerst aufgeräumt werden. Du musst sie lang vertreiben. Mit ihren Lügen, mit ihren Gedankengebilde. Du musst aufräumen, den ganzen Meinungsmacher. Hör doch auf, dir irgendwo von jemand irgendeine Meinung zu übernehmen. Gott hat dir den Kopf gegeben und in deinem Kopf ist etwas drin, was er will, dass du denkst. Ja, nicht, der hat's gesagt und jener hat's gesagt und der Sell hat gesagt. Verstehst du? David hat dem Goliath den Kopf abgehauen und hochgehalten. Das ist euer Starker. Aufräumen, wenn es im ganzen Gewohnheitsmachern die Menschen abhängig machen, in Formen pressen, in Gießen, die nur Menschen für ihre Ziele gebrauchen, diese New Age-Bewegung oder neue Weltordnung. Es gibt 2 Möglichkeiten, die du hast in deinem Leben, nur 2 Möglichkeiten. Entweder du wirst von den New Age-Leuten umerzogen mit ihren Lügen und mit ihrem Schwindel, oder der Heilige Geist verändert dich. 2 Möglichkeiten hast du. Entweder New Age, deine neue Weltordnung oder der Heilige Geist. Entweder werden die Kanaaniter dich versauen und verderben oder du wirst von Gott erhoben und wirst mit Gott das Land einnehmen und das Böse, Negative überwinden. Du sollst keinen Friedensvertrag mit diesem Gesindel schließen. Kinder Gottes müssen immer mit den Kanaanitern im Krieg bleiben. Die müssen im Krieg bleiben. Du kannst keine Kompromisse machen. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, heißt es hier, oder habe ich gelesen, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen schließen. Ihr dürft sie nicht verschonen, sondern müsst den Bann an ihnen vollstrecken. Nicht einmal was berühren. Als Josua Jericho einnahm, hat er sogar verboten, wer was nimmt, der ist verflucht. Und er hat einen babylonischen Mantel dieser Achen genommen. Weißt du, was das ist? Babylonisches Denken, Wissen, Erkenntnis. Das ist so der Mantel, die Berufung, Titel. Das hat er genommen, was eigentlich mehr so intellektuell zu tun hat. Gott hat es verflucht. Gott sagt, ich will was Neues in euch wirken, was Neues in euch schaffen. Neuen Geist, eine neue Schöpfung, neues Herz, neue Gedanken, neue Gefühle. Ihr dürft auf keinen Fall mit ihnen euch verschwägen. Eure Töchter dürft ihr keinen Mann aus diesen Völkern geben. Und eure Söhne dürft ihr keine Frau von diesen Völkern nehmen. Sonst könnten sie euch dazu verleiten, sich vom Herrn abzuwenden und anderen Göttern zu verehren. Die werden dich von Gott wegbringen. Sobald du Kompromisse schließt, Frieden schließt, ach, das sind doch so nette Leute. Ich halte nichts von netten Leuten. Je hässlicher die Leute sind, desto lieber sind sie manchmal. Weißt du, so nett, so Schleimer. Ach, Bruder, mal tut es. Verstehst du? Und dann haben sie schon einen Dolch dahinter irgendwo. Nein. Gott gibt sich nicht mit den Kananitern ab und du darfst dich auch nicht mit den Kananitern abgeben. Sonst könnte der Zorn Gottes über dich fallen, heißt es hier. Sonst fällst du in Ungnade. Der Segen Gottes geht von dir weg. Dann würde der Herr zornig über dich werden. Und weißt du, wenn Gott über uns zornig wird, dann gute Nacht. Wenn Gott seine Macht zurückzieht, Strom abdreht und in kürzer Zeit werdet ihr vernichtet werden. Es gibt für euch nur eines, reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale, haut ihre geweihten Pfähle ab oder um und verbrennt die ganzen Götzenbilder, denn ihr seid ein heiliges Volk. Halleluja, wir sind ein heiliges Volk. Wir sind sein Eigentum, seine Hände Werk und Gott arbeitet an uns. Und da soll niemand rumfuschern an unserem Leben. Wir brauchen keine frommen Pfuscherer, die uns formen und prägen und sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen. Nein, Gott ist es, was Persönlichkeiten macht. Und wir sind in Gottes Schule, ihr Lieben. Nur deshalb habe ich euch rausgeholt aus der Sklaverei, sonst kannst du weiter Sklave bleiben. Sonst kannst du weiter da drin dich bewegen. Was glaubst du, warum du erlöst wurdest? Um ein heiliger Mensch zu werden, um ein Diener Gottes zu werden, um das Ziel zu erreichen. Deshalb bist du erlöst worden, um das Land, gelobte Land zu erreichen. Gott tut was Neues und du musst da mitmachen und bereit sein, ich gehe den ganzen Weg kompromisslos, radikal entschlossen und ich räume mir den ganzen Götzenaltäre auf, was die Kanoniter haben. Weißt du, das sind gute Absichten. Die Israeliten mussten ein Lamm schlachten, weil die Ägypter Tiere verehrten, Tiere waren heilig. Oh, Tiere. Aber sie mussten für Gott ein Lamm schlachten und beweisen, wir halten nichts von euren Göttern. Das war ein Lamm, nicht nur ein Hinweis auf Christus. Die mussten zum Trotz den Ägyptern ein Lamm schlachten und dann sogar das Blut an der Türe verstreichen. Weil die Ägypter Tiere verehrten. Tiere waren heilig bei den Ägyptern. Und genau an so ein Lamm, an so einen Bock und so wieder. Gott tut was Neues, aber wir müssen aufräumen, Zeichen setzen. Und dann als nächstes sich nicht vermischen. Es ist so heikel, wir sind so schnell, wir machen so schnell Kompromisse. Weißt du, so schnell bietet uns jemand die Hand an, du, wir wollen verwandt werden miteinander. Hast nicht viel Lust. Ich will dein Freund sein, deine Freundin und dein Nachbar. Können wir nicht zusammen was unternehmen, was zusammen aufbauen? Kinder Gottes müssen konsequent sein. Und du solltest anfangen, das, was nicht von Gott ist, so achten, als wenn sie Pest hätten. Einen schwarzen Tod. Pest. Dass sie geistlich krank sind. Du darfst sie mit diesen Dingen nicht abgeben. Die stecken dich an. Nicht, dass du, manchmal vier Christen denken, ja, ich werde die bekehren und sie bekehren. Du wirst den Ungläubigen nicht bekehren. Wenn der Herr nicht bekehrt, versuch es nicht. Du wirst nur Probleme haben. Die Juden sind so konsequent gewesen, dass sie später nach der babylonischen Gefangenschaft sogar ihr eigenes Geschirr überall mitgetragen haben. Weil sie wussten nicht, vielleicht ist das Geschirr nicht koscher und nicht rein. Und dann hat ihnen nachher unterstellt, Brunnenvergifter in der Pestzeit. Warum? Die Juden sind kaum von der Pest betroffen gewesen. Nur die Deutschen oder Europäer. Weil sie diese Reinheit nicht hatten und kannten. Gott segnet die Reinheit. Glaub mir das. Egal was es ist, reines Leben, Kinder Gottes essen reine Speisen, gesegnete Speisen, die berühren nicht das Allgemeine, was das dumme Volk frisst. Entschuldigung. Sie werden nicht vom Fleisch kontrolliert, sondern sie werden vom Geist Gottes kontrolliert. Weißt du, das ist das Große. Nicht, oh, das schmeckt so gut, sieht so gut aus, so lecker. Sie wird nicht von den Gefühlen kontrolliert, von Augenlust oder guten Launen oder Begeisterung oder Stimmung oder Äußerlichkeiten. Kinder Gottes werden von innen her kontrolliert, vom Geist Gottes. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und sie tanzen nicht nach jeder Pfeife. Da heißt es einmal, wir haben gepfiffen oder geflötet und ihr habt nicht getanzt. Das machen Schlangenbeschwörer. Weißt du, sie lassen sich nicht verunsichern, in die Irre führen und verwirren, durcheinander bringen. Sie wissen, das ist unser Weg und den gehen wir konsequent. Das ist das Neue. Gott tut was Neues, aber mitgehen müssen wir selber. Sie lassen sich nicht was einreden. Und sie lassen sich auch nicht aus ihrem Konzept bringen. Gott hat dich in ein Konzept reingebracht. Er hat dich in ein Konzept reingebracht, in ein System. Da passt du nicht mehr in diese Welt. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe bei dem, Timotheus, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Zumal du weißt, von wem du gelernt hast. Sogar, dass du als Kind, du kennst als Kind schon die Heilige Schrift und die kann dich unterweisen bis zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Du weißt, von wem du gelernt hast. Du weißt, was du gelernt hast. Bleib dabei. Viele kennen nicht mehr von Kind auf die Heilige Schrift wie der Timotheus. Der Timotheus war begnadigt. Aber jetzt kannst du das Wort Gottes hier hören und hier kennenlernen und entdecken. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und lass dich nicht da den Kopf verdrehen von Hinz und Kunz und Müller und Meier. Du sollst das Wort Gottes bewegen, was Gott zu dir geredet hat, diese Rhema-Worte. Josua Kapitel 1, Vers 7 bis 9 und da diese Verse. Du sollst über das Wort Gottes nachdenken, Tag und Nacht. Und dann wird dir niemand widerstehen können. Kein Kananiter, kein Heviter und kein Hethiter. Wir haben hier großen Nachholbedarf. Die Riesen sind da, die versperren uns den Weg ins gelobte Land. Aber du solltest über das Wort Gottes nachdenken, 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 meditieren. Und das kannst nur du tun und sonst niemand für dich. Gott will was Neues bei dir tun. Er hat dich lieb. Er will bei dir seine Verheißungen einlösen. Und je mehr du dich auf diese Verheißung konzentrierst, darüber nachdenkst, und er hat dieses Versprechen dir gegeben, plötzlich sagst du, das was der Abraham hat, das gehört auch mir. Das gebe ich nicht. Was der Isaak bekam, das gehört auch mir. Was der Jakob bekam, gehört auch mir. Was die Lea bekam, gehört auch mir. Was die Rahel bekam, gehört auch mir. Aber du musst nachdenken, meditieren. Und so ist, wie man Tote zum Leben erweckt. Indem man meditiert und nachdenkt. Der Heilige Geist will deinen Willen stärken. Weißt du, wir kommen alle mit einem schwachen Willen auf der Welt. Aber Gott stärkt uns den Willen. Dein Wille braucht Motivation durch den Heiligen Geist, braucht starke Predigten, braucht Salbung, braucht Gnade. Das ist, was dein Wille braucht. Ohne dem kommst du nicht weiter. Und dann brauchst du noch etwas. Ein gehorsames Herz. Ein gehorsames Herz. Was nützt das alles? Die guten Predigten nützen nichts, wenn du ein ungehorsames Herz hast. Saul hat durch Ungehorsam sein Königreich verloren. Auch wenn es eines Hauptes länger war. Der war vielleicht auch so ein Langhalser. Eines Hauptes länger. Saul hat Kompromisse gemacht, hat nicht das getan, was Gott gesagt hat, dass er tun sollte. Das hat ihm die Krone und sein Leben gekostet. Weißt du, die ganze Toleranz in unserer Welt, dieser goldene Mittelweg, diese Kompromisse, du versaust damit deine Berufung. Und viele wundern sich, warum haben wir Depression, warum kommen wir nicht mehr raus, warum hilft Gott uns nicht? Ja, Gott hat sich zurückgezogen. Ein böser Geist nahm von Saul Besitz. Ein Mordgeist. Dann hat er gesehen, dieser gesalbte David. Der spielt auf seiner Harfe und Dämonen fliegen weg. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Böse Zeiten. Ungerechte Zeiten. Und da brauchen wir die Salbung Gottes. Wir können da nicht einfach so in den Tag hineinleben. Die Auserwählten Gottes haben nicht einfach, werden nicht einfach haben. Die Kananiter werden trotzen, die werden deinen Glauben nicht akzeptieren, die werden dich lächerlich machen. Aber du musst so eine harte Stirn haben und einfach sagen, nein, nein, nein und nochmals nein. Nicht nur immer ja, 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 ja sagen. Kananiter werden sich über dich lustig machen, werden dich als eine Heuschrecke darstellen. Schon mal eine Heuschrecke gesehen? Werden die Komplexe einreden? Wenn du überleben willst, muss in dir ein anderer Geist wohnen. Dieser Kaleb, und er hat Hebron eingenommen. Lieber Gott, gib mir dieses Gebirge. Das war Kaleb. Entschlossen, 80 Jahre alt, und sagt, ich bin noch genauso stark wie vorher. Gib mir dieses Gebirge. In dir muss ein anderer Geist wohnen als der Zaubergeist, New Age Geist, humanistischer Geist oder materialistischer Geist oder kananitischer Geist oder was weiß ich, wie der Geist auch heißt. Wenn Gott mit uns ist, müssen wir uns vor gar nichts fürchten. Wenn Gott mit uns ist, müssen wir uns vor gar nichts fürchten. Vor gar nichts und vor niemand. Vor keinem Riesen, vor keinem Kanaaniter. David macht hier einen Unterschied. Er ging auf den Riesen zu. Ja, er ist nicht vor ihm weggelaufen und sagt, Brüder, betet mit mir, dass der Riese mich nicht fängt. Nein, der ging auf den Riesen mutig und kühn zu, forderte ihn sogar heraus. Kinder Gottes, wir müssen wieder lernen, herauszufordern, unsere Riesen. Was das auch immer sind. Ach komm, ich werde diesen Riesen töten. Und dann enthauptet ihn und die ganze Denkmaschine hat er in der Hand. Das ist euer Riese, guck mal her. So stark war er. Mit David begann etwas Neues und die Philister flohen. Und von dem Augenblick begann Gott mit David zu wirken und zu gehen. Gott tut was Neues auch für dich, aber du musst mutig auf deine Riesen zugehen. Gegen diesen materialistischen Geist, humanistischen Geist. Ich habe sie alle in deine Hand gegeben, das kannst du haben. Aber davon lebst du nicht, das ist nicht alles. Man kann für einen viel tun, mit Geld und Unterstützung und Zureden und so weiter. Doch ein anständiger Mensch kannst du nur selber werden. Starker Mensch kannst du nur selber werden. Ein geistlicher Mensch kannst du nur selber werden. Ein göttlicher Mensch, ein heiliger Mensch kannst du nur selbst werden. Man kann dir zureden, okay. Aber das musst du selbst werden. David, der kam von der Weide und sagt, ich will sehen. Und dann sieht er diesen Riesen und das sofort spürt er, das ist mein Platz. Ich muss auf diesen Goliath zugehen. Und da kann niemand einem nachhelfen. Weißt du, im Gegenteil, du musst sagen, weg mit euch, mit dieser ganzen Rüstung. Das ist nicht meine Rüstung. Brüder, redet nicht so viel. Ich gehe im Namen Gottes. Nicht, du kannst nicht. Philipper Kapitel 2, Vers 12 und folgende Verse. Von Gott kommt das Wollen. Und natürlich auch das Vollbringen. Das muss von Gott kommen, nicht von mir. Ich habe vielleicht von Gott das Wollen, aber wenn das Vollbringen nicht von Gott ist, werde ich es nicht schaffen. Das muss auch von mir kommen und von Gott. Und es muss zusammenarbeiten. Gott tut was Neues, aber ich muss glauben, bereit sein. Und wir müssen einfach das übernehmen und sagen, Gott, ich will das, was du willst und ich tue das, was du willst und vollbringe das auf diese Art, wie du es willst. Er gibt das Vollbringen. In uns und bei uns soll der Herr wirken, wie er es will. Also ich erlaube es, Herr, mach das, du hast freie Hand. Und das kann uns niemand nehmen und abnehmen und sagen, das mache ich für dich. Ich kann für dich nicht beten, ich kann für dich nicht kämpfen, ich kann für dich nicht gesund werden, ich kann für dich nicht den Weg gehen, den musst du selber gehen. Es gibt Wege, da muss sogar der Kaiser zu Fuß gehen. Das kann niemand kann ihm abnehmen das. Verstehst? Und Geschwister, und so ist es so wichtig, dass wir entschieden und entschlossen sind, ich gehe den Weg jetzt ganz mit dem Herrn. Und das Neue, was Gott jetzt vor mir gelegt hat, wir machen noch die nächsten Tage weiter mit diesem Neuen. Gott hat was Neues bei uns angefangen. Und jetzt bin ich bereit, auf dieses Neue zu erleben. Es ist aufregend, spannend, überraschend. Vielleicht kannst du mal bis eine ganze Weile nicht schlafen darüber. Sagst, weißt du, ich bin so aufgeregt, ich bin auf 180. Gott tut was Neues. Gott ist gut zu dir, das wird morgen das Thema sein. Und ich bin schon so gesegnet worden in der Vorbereitung über das Thema, Gott ist gut zu dir. Er meint, er ist gut. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch diese Kanaaniter, da lernst du das Kämpfen und Kriegen und Siegen. Preis Gott, lass uns aufstehen. Wir müssen Gott wirken lassen und in uns arbeiten lassen. Preis dem Herrn. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Du hast uns das ganze Land gegeben, das ganze Jahr ist offen für uns. Das beste Stück Land gehört uns. Ich danke dir dafür und wir nehmen es ein in Jesu Namen. Das, was in uns ist, gehört uns. Und wir werden von innen heraus verändert, verwandelt, gesegnet, gestärkt, motiviert. Wir werden von deinem Heiligen Geist erfüllt und wir werden wie Josua und Kaleb einen anderen Geist haben als die übrigen 10 Kundschafter. Herr, und wir wollen uns nicht als Heuschrecken uns verkriechen irgendwo und verschanzen. Nein, wir wollen auf die Riesen zugehen im Namen unseres Gottes. Halleluja. Gott ist stark und Gott ist mächtig und Gott wird uns helfen, auch alle Feinde zu verscheuchen und zu vertreiben. Und wenn wir marschieren im Glauben, wird ein Schrecken die Kanaaniter fassen. Und so wie Josua und Kaleb es erlebten in Jericho bei dieser Hure Rahab, eine Furcht hat uns alle erfasst. Wir zittern jetzt schon, wenn ihr kommt. Das sind, wenn Gottes Kinder marschieren, in der Gnade Gottes, im Glauben Jesu, in der Liebe des Heiligen Geistes. Halleluja, es wird was geschehen. Praise Gott. Gott tut was Neues. Lass uns vorwärts gehen. Preis dem Herrn. Wir singen noch ein Lied.